Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 8. April 2025. Unsicheres Europa, sichere Schweiz, öffentliche Vorträge, meine Tournee geht weiter. Am 16. April, Mittwoch, im Kulturzentrum Casino Kultursaal in Herisau an der Poststraße. Melden Sie sich an, weltwoche.ch/herisau oder aber am Mittwoch, dem 7. Mai 2025, Gemeindesaal Schlossgut, Schlossstraße 8 in Münsingen, weltwoche.ch/Münsingen. Türöffnung 18 Uhr, Beginn 19 Uhr, Eintritt 25 Franken. Alle sind herzlichst willkommen und eingeladen. Ich freue mich auf die Diskussionen und ich verspreche Ihnen, niemals zweimal das gleiche Referat zu halten. Das wird ja laufend von den Ereignissen nicht überholt, aber angereichert durch Schlagzeilen, die wir natürlich einzuordnen haben. Als ich in Hochdorf vor vollem Haus meinen Vortrag halten durfte, ganz herzlichen Dank noch einmal für das zahlreiche Kommen, war von dieser Zollpolitik noch nicht die Rede, die uns dann seit letzter Woche, seit Donnerstag intensiv beschäftigt. Das muss natürlich auch eingeholt werden und entsprechend einer näheren Untersuchung unterzogen werden. Ganz wichtig. Und für mich steht im Zentrum immer wieder das Bemühen, die Interessen der Staaten ins Zentrum zu rücken. Eben nicht sich allzu sehr ranzukleben an die handelnden Personen, an das Personal, das da auf der internationalen Bühne herumtanzt. Natürlich ist der Faktor Mensch wichtig in der Politik, aber noch wichtiger sind die Interessen der Staaten, damit man zu einem nüchternen Verständnis der Realität kommt. Staaten haben keine Freunde, hat einmal ein berühmter Politiker gesagt, Staaten haben Interesse und es ist wichtig, diese Interessen zu sehen, um dann eben keine falschen Schlussfolgerungen zu ziehen. Das gilt natürlich jetzt auch für diese Trumpsche Zollpolitik, eine Politik, die natürlich auch aus der Verzweiflung geboren ist, beziehungsweise aus der Beurteilung einer Situation, die aus amerikanischer Sicht eben alles andere als erfreulich aussieht. Die Amerikaner haben eben große Probleme, sie haben Wirtschaftsprobleme, sie haben Schuldenprobleme und Donald Trump versucht nun mit diesen Maßnahmen diese Probleme in den Griff zu bekommen und seine Wahlversprechen zu erfüllen. Und es bringt überhaupt nichts jetzt da, wie das die Medien heute Morgen tun, mit fast schon klassenkämpferischer Schadenfreude jetzt auf dem wieder hochstilisierbaren Feindbild Trump herumzureiten. Diese Politik der Emotionen, diese Publizistik der Emotionen, die neigt eben dazu, tendiert dazu, uns in die Irre zu führen. Man muss das sachlich betrachten. Ich komme dann gleich darauf, wie ich sozusagen einfach mal auf der Ebene der Fakten die Politik sehe, wie sie sich mir darstellt. Aber kommen wir zu den ersten Nachrichten des heutigen Morgens. Wilde Aktienausschläge an den Börsen, die haben sich ja gestern wieder ein bisschen beruhigt am späteren Nachmittag. Es gab dann in den Vereinigten Staaten noch eine Falschmeldung. Es hieß, Trump wolle eine 90-tägige Zollpause machen, was dann die Aktien wieder auf einen Rallye schickte. Aber das verdampfte wieder. Aber am Schluss hat es sich doch einigermaßen wieder eingependelt. Ungeachtet all dessen, ganz klar, die Börsen haben ein Misstrauensvotum ausgesprochen gegenüber der Trumpschen Politik. Das ist nicht verwunderlich, denn mit seinen Zöllen und der überfallartigen Weise ihrer Präsentation hat der amerikanische Präsident Unsicherheit gesät. Und Unsicherheit ist natürlich Gift. Da fragt sich jeder, ja, soll ich jetzt investieren in den USA? Ist das wirklich sicher? Was bringt das? Andere Länder werden und andere Firmen werden vor den Kopf gestoßen. Ich habe gehört, etwa deutsche Autokonzerne haben zum Beispiel in Kanada jetzt angefangen, Produktionsstätten aufzubauen und denen ist gewissermaßen der Boden unter den Füßen weggezogen worden durch diesen Zollhammer. Das produziert sehr, sehr viele Unsicherheiten, die natürlich Gift sind für die amerikanische Wirtschaft und das wird in den Börsenkursen vorweggenommen bzw. abgegeben. Gebilde. Kommt hinzu, die Unsicherheit, der Boden bebt auch unter der amerikanischen Regierung, denn die Amerikaner, ganz anders als die Europäer und die Schweizer, haben mehr Vertrauen in Aktien, haben einen Großteil auch ihrer Ersparnisse und ihrer Altersvorsorge in Aktien angelegt. Und wenn da mit einem Federstrich gewissermaßen 15-20% ihres Vermögens ausradiert werden, dann haben sie ein gröberes Problem. Und dann wird auch der Konsum leiden etc. Es gibt da also düstere Wolken und Unsicherheiten, Ungewissheiten, die es zu analysieren gilt. Und Trump hat ja jetzt noch angekündigt, mit einer neuerlichen Keule, mit einem Hammerschlag die Chinesen zu bestrafen. 50% an weiteren Zöllen gegen China. Der Ton verschärft sich da ganz merklich zwischen den wirtschaftlichen Groß-, ja, Supermächten. Und es zeigt sich, es bestätigt sich jetzt durch diese Morgennachricht, nach das, was ich Ihnen gestern gesagt habe, dass diese ganze Politik unter anderem darauf abzirkelt, die Chinesen zurückzubinden, den Chinesen zu schaden. Das ist das, was ich herauslese, das, was sich mir hier präsentiert. Versuchen wir uns auch einmal zu vergegenwärtigen, was Trump da eigentlich macht. Und ich tue das jetzt einmal ganz nüchtern sozusagen auf dem Objektträger der reinen objektiven Vernunft gewissermaßen, sofern man die hier in Anschlag bringen kann. Ich finde das auf den ersten Blick zunächst einmal hochinteressant. Es ist auch deshalb interessant, weil es natürlich den Lehrbuchmeinungen über den Freihandel widerspricht. Ich bin ein klassischer Freihändler. Ich habe in meinem Studium mich intensiv beschäftigt mit der schottischen Aufklärung, mit Adam Smith, mit David Hume und der Freihandel, also der Warenaustausch, das ja, freiwillige Eingehen von Vereinbarungen zum gegenseitigen Nutzen. Und das ist eben ein gegenseitiger Nutzen, ist eine Win-Win-Situation, der Freihandel. Das ist etwas Positives, das ist auch eine zivilisatorische Errungenschaft. Und Sie können die ganze Geschichte absuchen und Sie werden dort Beispiele finden, dass immer dann, wenn der Freihandel einigermaßen frei gelaufen ist, dass der allgemeine Wohlstand und das Wohlergehen der Gesellschaften auf einem höheren Stand war, als dann, wenn man den Freihandel heruntergefräst hat. Sie sehen das ganz berühmt in der Geschichte angelegt, nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches, als vor allem Europa dann in diese Kleinstfürstentümer und Königtümer zerfallen ist des Mittelalters. Das war auch eine Zeit der massiv zurückgehenden Prosperität. Aber in diesen großen Räumen, auch in diesen großen Wirtschaftsräumen noch des alten Römischen Reiches, konnte viel mehr Wohlstand erarbeitet werden. Das ist sozusagen die Orthodoxie der liberalen wirtschaftlichen Schule, der auch ich mich verpflichtet fühle. Also Sie sehen, ich bin hier auch gezwungen, mich in ein Denkmodell hineinzuversetzen, das mir an sich fremd ist. Ungeachtet all dessen oder vielleicht gerade deshalb ist das natürlich besonders faszinierend und herausfordernd. Was macht Donald Trump genau? Ich glaube, man kann zwei Elemente in seiner Politik entdecken. Das eine, und das muss man jetzt herausstreichen, weil das wird völlig ausgeblendet in der Morgenberichterstattung. Donald Trump ist zum einen ein klassischer, angebotsorientierter, liberal-konservativer Politiker in der Tradition eines Ronald Reagan. Denn er senkt die Steuern. Er senkt die Steuern durchs Band. Das heißt, die Leute haben am Schluss mehr Geld in ihrem Portemonnaie. Das heißt, sie können über mehr Vermögen verfügen, um das zu investieren, auszugeben, zu konsumieren und so weiter. Also die Entlastung des Bürgers und der Unternehmen durch tiefere Steuern, das ist das eine. Das zweite ist die Deregulierung, Herunterfräsen der Vorschriften. Das dritte ist der Staatsabbau mit Elon Musk von Doge, also dieser Organisation, die auch massiv Kritik auslöst, natürlich vor allem bei den Bürokraten. Elon Musk ist der Albtraum der Bürokraten. Das heißt jetzt immer, es stehe da ein baldiger Abgang bevor, große Zerwürfnisse. Ja, es gibt Meinungsverschiedenheiten, auch jetzt bei dieser Handelspolitik zwischen Trump und Musk, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Elon Musk als nicht entlöhnter, also gratis Berater angestellt wurde für einen bestimmten Zeitraum von, glaube ich, 130 Tagen. Das lesen Sie auch nirgends. Heißt immer, die seien da in die Ewigkeit hinein verheiratet in diesen politischen Posten. Musks Beschäftigung ist eine Beschäftigung auf Zeit. Und anstatt sich jetzt daran abzuarbeiten und sich die Schuhe abzuputzen, sollte man ihm doch einmal ein Kränzchen winden. Denn ein Unternehmer, ich habe das hier schon mal gesagt, hat es ja gar nicht nötig, sich in die Kampfzone der Politik zu bewegen. Also zu meinen, macht Trump hier eine klassische Deregulierungs-Befreiungspolitik, ein Freiheitskämpfer wie vor ihm andere amerikanische Präsidenten. Das allerdings kombiniert er, und meines Erachtens ist das eine Novität in der Geschichte, das kombiniert er nun mit seiner Zollpolitik, die darauf ausgerichtet ist, erstens die Vereinigten Staaten zu reindustrialisieren, also die Industrieproduktion zurückzubringen, Firmen zu zwingen, Produktionsstätten in den USA zu errichten, und zum anderen ist das gegen China gerichtet, gegen die gewaltigen Handelsüberschüsse, die vor allem China gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika verzeichnet. Die Berechnungsmethoden, die er da zugrunde gelegt hat, die sind allerdings mehr als fragwürdig. Ich habe die auch schon als Voodoo-Ökonomie bezeichnet oder Neandertaler-Ökonomie. Zum Beispiel, wenn Sie die Schweiz nehmen, da wird in absoluten Zahlen argumentiert, weil die Schweiz eine sehr starke Exportnation ist. Ja, das stimmt wohl, aber wenn Sie es dann umlegen auf den Kopf der Bevölkerung, dann importiert die Schweiz pro Kopf der Bevölkerung 10-mal mehr aus den USA, als umgekehrt die USA pro Kopf der Bevölkerung aus der Schweiz importieren. Aber das sind jetzt natürlich die Argumente, die unsere Regierung vorbringen muss. Das heißt also, Sie haben hier das Motiv der Reindustrialisierung Amerikas, Sie haben das Motiv der Schädigung Chinas, und Sie haben, und ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, und das ist auch das, was mich mit relativer Zuversicht erfüllt, ich halte Trump nicht für einen Ideologen, für einen protektionistischen Ideologen, ich halte ihn für einen sehr machtbewussten, harten Verhandler, der mit dieser Zollbombe eine Droh- und Schreckenskulisse errichtet, um eben die anderen zum Handeln zu zwingen, zu Verhandlungen zu zwingen, selber etwas in der Hand zu haben, das der andere unbedingt will, nämlich die Senkung dieser Zollschranken. Und damit möchte sich Trump gewissermaßen ins Zentrum, ja, sagen wir es mal dort, ins Zentrum der Welt rücken, die Welt seine Macht spüren lassen. Aber ich glaube, ich hoffe, nicht aus Selbstzweck, sondern um damit eben einen Verhandlungsprozess zu entfachen, bei dem die Amerikaner dann mit besseren Trade Deals, mit besseren Handelsverträgen hervorgehen. Und sein Wirtschaftsberater Peter Navarro hat das auch in zahlreichen Interviews gesagt, auch der amerikanische Präsident hat es gesagt, es geht den Amerikanern auch um die nicht-tarifären, also die zollfernen Handelshemmnisse, zum Beispiel Mehrwertsteuern, Standards der Detailregulierung, die dann faktische Handelsschranken bilden. Also das Motiv, so wie es Trump hier herausstreicht, sei der Freihandel. Er ist kein Gegner des Freihandels. Er möchte, was er als fairen Freihandel bezeichnet. Das ist sein Ziel. Mit anderen Worten, und vielleicht ist das auch ein Grund, warum sich die Börsen wieder etwas beruhigt haben, mit anderen Worten, scheint Trump es darauf angelegt zu haben, mit allen Staaten außer China die Zollschranken wieder zu senken. Ich halte ihn nicht für einen Dogmatiker, ich halte ihn nicht für einen Ideologen, ich halte ihn für einen, ja, sehr verwegenen, kühnen Verhandlungsprovokateur, und dies ist der Grund für meinen relativen Optimismus. Allerdings, und ich habe mit einigen Ökonomen gesprochen, man muss hier auch die Risiken herausstreichen. Man kann das nicht einfach nur schwarz-weiß beleuchten. Viele konservative Kommentatoren jubeln das jetzt hoch und sagen, das ist ganz genial, was er macht. Ich bin nicht sicher, ob es so genial ist. Es ist auf jeden Fall interessant, es ist ungewöhnlich, aber die Risiken sind erheblich. Das sogenannte Fuck-up-Potenzial ist natürlich sehr groß. Wenn man in Handelskriege einsteigt, da gibt es Beispiele in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, hat auch eine Zollpolitik der Amerikaner einen weltweiten Handelskrieg ausgelöst, mit der Folge, dass man in eine große Depression gestiegen ist. Zum Unterschied allerdings zu heute hat die amerikanische Regierung nicht auf Deregulierung gesetzt im Innern, sondern mit dem linken Präsidenten Roosevelt, die haben den Staat dann massiv ausgebaut. Und das war auch eine ganz andere Situation. Also Handelskriege können in reale Kriege münden. Und wenn ich jetzt sehe, wie sich der Ton verschärft zwischen Washington und China, dann ist das alles andere als erfreulich und beruhigend, im Gegenteil. Dann haben Sie das Problem zweitens, dass es meines Wissens kein Beispiel dafür gibt, dass man mit Zollschranken reindustrialisieren kann. Es gibt Zollpolitiken, die unter bestimmten Umständen eine auch positive Wirkung gehabt haben, aber in dieser sozusagen pauschalen Allgemeinheit und in diesem Umfang ist die Überlegung, man könne durch die Errichtung von Handelsschranken die Industrie zurückholen, die einmal abgewandert ist, das halte ich für trügerisch. Ich halte das für nicht erfüllbar, dieses Ziel. Nicht zuletzt auch deshalb, weil den Amerikanern schlicht und einfach die Arbeitskräfte fehlen. Stellen Sie sich vor, eine Schweizer Uhrenfabrik soll jetzt in Amerika gebaut werden. Das ist ja schön und gut, dann haben Sie ein Gebäude, vielleicht ein Hightech-Gebäude. Aber wer baut den Amerikanern dann diese Uhren? Da brauchen Sie ja Facharbeiter, da brauchen Sie Leute, die jahrelang trainiert worden sind. Und verzeihen Sie hier diese Bemerkung. Ich glaube, dass die Amerikaner, viele Amerikaner, schlicht schon aus Gründen des Body Mass Index, des Übergewichts, ist ja eine nationale Plage, gar nicht in der Lage sind, diese feinmechanischen Kunststücke fertig zu bringen. Dazu sind schlicht und einfach die Finger dann auch etwas zu voluminös, um solche detaillierten Arbeiten vorzunehmen. Also hier ist natürlich schon sehr viel Wunschdenken drin. Jetzt in amerikanischen Zeitungen lese ich auch bei Kommentatoren, die ich sehr schätze, sie sagen einfach, Trump will sich da ins Zentrum rücken, um hier in eine ganz starke Verhandlungsposition zu kommen. Nun, wir wissen es noch nicht. Die Ziele sind da. Ob er sie erreicht, ist eine andere Frage. Und wichtig scheint mir jetzt zu sein, dass auf der Seite der Europäischen Union, vor allem die Schweiz macht das sowieso nicht mit, aber dass auf der Seite der Europäischen Union jetzt nicht einfach der Gegenhammer ausgepackt wird, sondern dass man einsteigt und verhandelt. Denn ich glaube nicht, und das wäre gefährlich, wenn man sich jetzt in so eine Art Feindbild-Rausch wieder hineinsteigert, wenn man jetzt sagt, wir müssen uns auch mit Trump, mit den Amerikanern anlegen. Dazu ist Europa schlicht und einfach zu schwach. Und Frau von der Leyen da von der EU-Kommission hat ja bereits signalisiert, man wolle über Zölle diskutieren, man wolle über Zölle verhandeln. Und das Wall Street Journal schreibt heute Morgen, Trump turns screws on China, leaves door open to deals with other countries. Also er zieht die Schrauben gegenüber China an, lässt aber allen anderen Ländern Raum für Verhandlungen. Dann auch interessant, in den Vereinigten Staaten deportieren sie, und das Wort wird dort auch verwendet, deportieren sie straffällige, illegale Immigranten, vor allem aus Mittel- und Südamerika, einfach um hier etwas die Diskussion jenseits des Ozeans ins Bewusstsein zu rücken. In Deutschland vor allem löst ja der Begriff Deportation ein heilloses Gezeter aus. In den Vereinigten Staaten ist das nun, wird das ganz sachlich diskutiert. Ja, man deportiert straffällige Ausländer, Gangmembers, Gangmitglieder, und der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat nun der Regierung auch Recht gegeben, dass sie das im Falle von venezolanischen und ich glaube el salvadorianischen Schwerkriminellen tun darf. Musk knocks Trump's trade philosophy, also der Elon Musk hat eine andere Auffassung, ist ein Verfechter des Freihandels, wie auch ich, aber ungeachtet all dessen ist es wichtig, bevor wir das verurteilen und beurteilen, dass wir zuerst einmal versuchen zu verstehen, was läuft. Aber zur Wahrheit gehört auch, innerhalb des Trump-Zirkels regen sich natürlich jetzt sehr viele kritische Stimmen. Es gibt Milliardäre, die ihn heftig, heftig zur Brust nehmen. Wir hören von unseren Leuten, dass sich Trump ziemlich abgeschirmt und abgeschottet habe, da in seinen Golfstunden im Mar-a-Lago. Also da ist die Kommunikation schon auch etwas gestört und selbstverständlich auch bei vielen Amerikanern, die ihre Ersparnisse in Aktien angelegt haben, ist die Stimmung schlecht. In Singapur warnt man vor einem Ende des Freihandels und auch aus Schweizer Sicht könnte ich sagen, es ist völlig absurd, ein Land wie die Schweiz mit diesen Zöllen zu bestrafen. Warum wird die Schweiz bestraft? Ja, weil sie eben erfolgreich exportiert, erfolgreicher als andere. Aber eben, ich habe es Ihnen gesagt, faktisch pro Kopf der Bevölkerung importieren wir 10-mal mehr aus Amerika im Wert von etwa 1500 Franken pro Jahr importieren wir Güter aus den Vereinigten Staaten, während die USA im Wert von etwa 150 Franken pro Person Güter aus der Schweiz importieren, obwohl die Schweiz ein sehr großer Arbeitgeber ist, einer der großen Investoren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber das Volumen, das wir hier mit unseren 9 Millionen Wohnbevölkerung zustande bringen, ist natürlich viel kleiner als das Volumen der USA mit 350 Millionen Einwohnern, wenn ich diese Zahl da richtig sehe. Trump will keine Zollpause, ist aber offen für Gespräche, melden auch unsere Zeitungen. An der Basis macht sich Unmut breit, die CDU. Das spürt man jetzt, die Nervosität steigt, die Zeitungen beschäftigen sich damit. Das hat natürlich damit zu tun, dass jetzt CDU, CSU und AfD laut Umfragen ungefähr auf der gleichen Höhe sind. Und ich schmunzle dann immer ein bisschen, wenn ich Artikel darüber lese, jetzt beispielsweise jüngst im Spiegel hier, der Raubritter, beschäftigen sich natürlich auch mit Trump. Große Berichte innenpolitisch jetzt zu dieser Frage der AfD, die da aufholen könnte. Und ich muss einfach schmunzeln, mit was für einem unglaublichen Alarmismus man diese Partei unter die Lupe nimmt und ohne jegliches Selbstvertrauen. Also wenn ich diese Artikel lese, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass die deutschen Journalisten am meisten der deutschen Bevölkerung misstrauen. Nicht den Mächtigen und den Regierenden, nein, nein, denen, die kritisiert man auch ein bisschen, aber mit dem Wattebäuschen, mit der Pincette. Aber gegenüber der deutschen Bevölkerung, gegenüber Millionen von Wählern, hat man ein unglaubliches Misstrauen. Und das ist für mich vielleicht eine der ganz großen Problematiken, wie ich sie wahrnehme in der Bundesrepublik, dass eben irgendwie die Deutschen sich selber misstrauen. Also wer sind die Deutschen? Sind das nur die Journalisten? Sind das die Politiker? Sind das alle Deutschen? Ich weiß es nicht. Aber hier ist ein Selbstmisstrauen drin, so als ob man dem Wähler nicht trauen könne. Und das ist natürlich für eine Demokratie ein ganz gefährliches Gefühlsgemisch. Das sollte man tunlichst vermeiden. Das Ende des amerikanischen Zeitalters, das rufen die Kollegen der Welt aus. Nein, das sehe ich überhaupt nicht. So, mit diesen Titeln zeigt man nur, dass man falsche Erwartungen gegenüber den USA bei sich selber gezüchtet hat. Die USA sind ein Land, wie andere Länder auch, ein großer Staat mit beeindruckenden Leistungen, natürlich auch mit beeindruckenden Fehlern und Fehlleistungen. Das geht Hand in Hand. Aber eben mit klaren Interessen. Und diese Interessen können zum Teil mit unseren Interessen kollidieren. Und es bringt nichts, die Amerikaner zu verklären. Und es bringt aber noch weniger, die Amerikaner zu verteufeln. Das ist die Situation. Deshalb raten wir hier zu Nüchternheit und zu einer sachbezogenen Neugier. Ja, man muss doch zuerst einmal zu verstehen versuchen, was da draußen passiert. Die Welt bleibt interessant, meine Damen und Herren, und ich werde mich spätestens morgen zurückmelden, wieder hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und allen einen schönen, relativ entspannten Tag.